Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Dieser Podcast wird präsentiert von Schliephake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliephake-schöningen.de. Schliephake, Tradition seit 1865.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Heute wollen wir uns mit Straftaten und einem Phänomen befassen, das jetzt vor allem in der Corona-Krise eine ganz neue Dimension erlangt. Cybercrime, Kriminalität im Internet. Betrügerische Online-Shops, in denen man für sein Geld keine Ware erhält, Abzocke bei Geldanlagen im Netz, Datingportale, in denen die große Liebe versprochen wird, am Ende aber nur die große Enttäuschung steht. Und gerade jetzt während der Corona-Pandemie, wo die Menschen viel mehr Zeit im Internet unterwegs sind, hat die Kriminalität im weltweiten Netz Konjunktur. Mein Name ist Katrin Schiebold, ich bin Chefreporterin bei der Braunschweiger Zeitung und wir haben heute einen Experten der Polizei zu Gast, der die Maschen der Internetganoven genau kennt, der den Tätern im weltweiten Netz auf der Spur ist und der uns erzählen kann, worauf wir beim Surfen im Internet achten müssen und von welchen wir Angeboten lieber die Finger lassen. Mir gegenüber sitzt Mario Krause. Er ist der Leiter der Taskforce Cybercrime der Polizeiinspektion Braunschweig und wie gesagt, der Experte hier in der Region für das Thema Cybercrime. Herr Krause, guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Herr Krause, bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, würde mich eins brennend interessieren. Wie sind Sie zur Taskforce Cybercrime gekommen? Muss man da ein Computerfreak sein?
Das könnte man denken, ja. Tatsächlich bin ich überhaupt gar kein Computerfreak. Also ich würde mich zumindest selbst so nicht bezeichnen. Im Jahr 2016 ist die Abteilung gegründet worden. Da wurde auf politischer Ebene entschieden, dass man aktiver gegen Cybercrime vorgehen möchte, hat dann die sogenannten Taskforce in Cybercrime eingerichtet. Da war eine Stelle frei und dann habe ich mich dahin beworben. Natürlich habe ich schon ein gewisses Interesse an diesem Thema, kann aber jetzt zum Beispiel selbst gar nicht programmieren. Das ist aber auch gar nicht so wichtig in meiner Funktion, denn wir haben bei uns in der Abteilung mittlerweile Programmierer, Informatiker. Also wir haben eine sehr große Bandbreite an Qualitäten, Qualifikationen, die bei uns die Mitarbeiter mitbringen. Und ich glaube, wir sind da mittlerweile ganz gut aufgestellt.
Wie viele arbeiten denn in Ihrem Team dann zusammen?
Im Moment haben wir den einen Leiter in meiner Funktion, also das bin ich. Dann haben wir 12 Ermittler gerade und 3 IT-Spezialisten. Wir sind aber auch dabei, das noch weiter aufzubauen. Also wir nehmen da schon fast so eine Vorreiterrolle in ganz Niedersachsen ein. Unser Polizeipräsident und unser Vizepräsident, die sind da sehr hinterher, was wir auch gut finden. Und wir werden einen Personalzuwachs in den nächsten Monaten erleben, der nochmal richtig positiv ist, sodass wir am Ende für uns gedanklich am Ende im Herbst mit einer Personalstärke so um die 20 bis 23 Mitarbeitern sein werden.
Das Thema wird ja auch immer wichtiger, dem wird ja dann eben wahrscheinlich auch entsprechend Rechnung getragen. Wie viele Taskforces gibt es überhaupt? Hat jede Polizeiinspektion solch eine Taskforce oder wie ist das hier organisiert in Niedersachsen?
Also wir haben in Niedersachsen verschiedene Polizeidirektionen. Wir gehören jetzt erstmal zur Polizeidirektion Braunschweig. Die Polizeidirektion Braunschweig erstreckt sich von Gifhorn bis in den Harz, bis Goslar in dem Bereich und von Peine bis Helmstedt. Dazwischen untergliedert ist dann die Polizeidirektion Braunschweig nochmal in einzelne Inspektionen. Und wir gehören jetzt im Moment zur zentralen Kriminalinspektion. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der Mitte irgendwo. Wir sind für alle Regionen, die zur Polizeidirektion Braunschweig gehören, zuständig. Eigentlich war es so angedacht aus dem Innenministerium, dass man in jeder Polizeidirektion 2 Cybercrime-Taskforce-Einheiten hat. Da findet jetzt auch gerade ein Wandel statt. Die Polizei Niedersachsen ist gerade in einer strategischen Umorganisation und es wird so sein, perspektivisch Zumindest ist das in der Planung und ich glaube, da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das so umgesetzt werden wird, dass in jeder Polizeidirektion ein Fachkommissariat Cybercrime eingerichtet werden wird. Denn Taskforce ist ja eigentlich erstmal eine Übergangslösung und jetzt wird das dann viel, viel konkreter. Und da sind wir in diesem Jahr dran, also die Politik insbesondere und da ist noch sehr viel Bewegung drin.
Kriminalität im Internet, das ist ja ein ganz weites Feld und wir könnten hier wahrscheinlich locker einen Tag oder zwei sitzen und kämen immer noch nicht, das Thema wäre immer noch nicht abgearbeitet. Picken wir uns einfach mal ein paar Beispiele heraus und sprechen über Phänomene, die Sie gerade besonders beschäftigen. Zum Beispiel derzeit warnen Polizei und auch die Verbraucherzentralen vermehrt vor Abzocke bei Geldanlagen im Netz. Betrüger nutzen offenbar unter anderem den Höhenflug der Kryptowährung, also das sind ja diese digitalen Zahlungsmittel im Netz, um den großen Reibach zu machen. Und im Internet finden sich zum Beispiel auch Artikel, in denen Prominente wie Günther Jauch für Bitcoin-Anlagen werben. Die sehen täuschend echt aus und man kann auf den ersten Blick kaum erkennen, dass es sich da um Fakes handelt. Was ist das denn für eine Masche?
Genau, also da haben Sie ein Riesenproblem angesprochen, mit dem wir gerade zu kämpfen haben. Einmal möchte ich ganz kurz was zum Bitcoin sagen. Das klingt immer so abgespaced und viele können sich darunter gar nichts vorstellen. Ich sage da immer, man muss sich da auch gar nicht technisch nichts drunter vorstellen, sondern man muss sich einfach mal deutlich machen, dass das eine digitale Währung ist. Und wenn ich dann das Wort digital da vorne wegstreiche, dann habe ich da eine Währung, genauso wie Euro oder Dollar oder dann eben Bitcoin. Dann geht es um rechtliche Sachen, also Finanzmarktregeln und so weiter. Das ist nochmal differenziert zu betrachten. Aber einfach formuliert ist es erstmal ein Zahlungsmittel. In der Form ein digitales Zahlungsmittel. Jetzt kommen die Betrüger an und sagen, dass man eine Bitcoin-Anlage, also eine Geldanlage machen kann und damit hohe Renditen erwirtschaften kann. Wenn man den Verlauf des Bitcoins in den letzten Jahren sich anguckt, dann ist das ja auch Wahnsinn. Also wer tatsächlich in einen echten Bitcoin investiert hat vor 10 Jahren und da vielleicht so 10.000 Euro angelegt hat, also der wäre jetzt superreich. Und das verlockt natürlich. Also wenn man das sieht und sich diesen Wertzuwachs anschaut, dann denkt man, okay, ich möchte von diesem Gewinn profitieren und möchte da auch reich werden. So, und genau darauf ziehen die Täter es ab. Und im Übrigen ist es dann immer wieder das Gleiche, was die Täter machen. Eigentlich wird immer irgendwo ein geldwerter Vorteil, ein Gewinn, eine Rendite oder Ähnliches versprochen. Das hat sich in der Kriminalität, in den letzten 2000 Jahren nicht geändert. Nur das Medium ist jetzt gerade ein anderes geworden, nämlich das Internet. Ja, und überall da, wo eine hohe Rendite versprochen wird, da würden wir sagen, Vorsicht. Denn wenn das alles immer so einfach wäre, dann könnten es ja alle machen und alle würden reich werden. Und die Realität, das wissen wir selber, ist so, es werden nicht alle reich.
Wie sehen denn diese Seiten konkret aus? Also wie gehen diese Täter vor? Wie locken die ihre Opfer an?
Also man hat sehr gut aussehende Werbeseiten, Sie hatten das eben schon gesagt, mit Prominenten hintergeschalten, zum Beispiel Günther Jauch, Dieter Bohlen, die haben damit gar nichts zu tun. Deren Namen, deren Identität wird übernommen, wird geklaut und es wird eine super professionelle Internetseite aufgebaut, die sehr medienwirksam dargestellt wird und man glaubt das im ersten Moment. Dann mit so Schlagzeilen, Sendung bei Höhle der Löwen wird nicht ausgestrahlt, weil die Rendite viel zu hoch ist und man den Finanzmarkt nicht auseinander dividieren möchte oder. Das heißt also, als schlicht Nutzer und schlicht Anleger habe ich wirklich Schwierigkeiten, so eine Seite zu erkennen, weil die echt professionell aussieht. Und mit den Prominenten, scheinbar Prominenten, die da im Hintergrund werben, absolut seriös wirken. Wenn man jetzt also so eine Seite sieht und sich denkt, ja, da lege ich erstmal ein bisschen Geld an, dann fangen die Betrüger in der Regel auch mit kleinen Beträgen an. So 250 Euro, dann legt man diese 250 Euro da an, bekommt einen Online-Zugang. Das sieht aus, wie wenn ich beim Online-Banking, also wenn ich eine Bank habe, ein Bankkonto angelegt habe beim Online-Banking. Und dann simulieren die Betrüger Kursentwicklungen, die sich sogar am realen Markt nachvollziehen lassen. Also da sind Programme im Hintergrund geschalten, die das sehr real, sehr echt simulieren. Und wenn man dann diese Kursgewinne sieht, dann ist man natürlich, ich sage jetzt mal, angefixt. Und wenn man innerhalb von wenigen Tagen eine Rendite von 8%, 10, 12, 15% hat, dann kriegt man den Anruf von den Betrügern, dass man doch 1.000 Euro nachschieben soll, 2.000 Euro und so weiter. Das wird immer gestaffelt gemacht, das wird immer stückweise mehr. Also am Anfang schiebt man 1.000 Euro nach, dann guckt man wieder auf die Rendite, dann hat man auf einmal einen Vermögensgewinn von 1.500 Euro, dann kriegt man wieder einen Anruf und sagt, Mensch, wenn du jetzt 10.000 Euro anlegen würdest, dann stell dir mal vor, wie viel Geld du dann hättest.
Und also man gerät in so einen Sog, dass man dann immer weiter und höher und mehr dann eben auch haben möchte. Und was passiert aber dann, wenn man irgendwann sagt, jetzt reicht es mir vielleicht, ich möchte jetzt mein Geld haben.
Genau, wenn sie dann die große Traumreise zum Beispiel machen wollen oder sich einen Pool bauen wollen von ihrem vielen Geld, was sie da erwirtschaftet haben, dann rufen sie dort an und sagen halt, sie möchten die Auszahlung haben, dann werden sie erstmal hingehalten. Dann kommen Ausreden, dass sie noch irgendwelche Personalausweisdaten zum Beispiel schicken müssen, dass sie ein Referenzkonto angeben müssen, obwohl sie das schon lange gemacht haben. Also da kommen fadenscheinlichste Ausreden, warum sie ihr Geld gerade im Moment nicht ausgezahlt bekommen. Und dieser Prozess, der dauert und dauert und dauert und sie werden nie ihr Geld bekommen. Und das Schwierige dabei ist, dass dieses ganze Finanzanlagen auch noch im Ausland tätigen. Das heißt also, das Geld, was sie anlegen, was sie irgendwo hin überweisen, ist in den seltensten Fällen auf ein deutsches Konto. Aber auch selbst wenn es auf ein deutsches Konto geht, dann liegt dieses Geld auf den deutschen Konten nur wenige Tage. Und wenn sie anfangen und wollen das Geld wieder haben, ist das Geld auf den deutschen Konten schon lange weg.
Wer sind denn, weiß man etwas, wer sind die Betreiber dieser Plattform?
Also wir haben da schon unsere Vermutungen. Es ist schwierig, gerade dort zu ermitteln. Ich habe das gerade mit den Konten schon mal angerissen. Die Konten sind auf der ganzen Welt verteilt. Das heißt, wenn bei uns liegen mittlerweile ganz, ganz viele Anzeigen vor und wir haben tatsächlich kaum gleiche Konten. Das heißt also, bei 100 Geschädigten haben wir 100 verschiedene Konten und hunderte verschiedene Konten nicht nur in einem Land, sondern in ganz Europa verteilt. Und da kann man aber auch gar keine klassische Eingrenzung, so wie man das vielleicht manchmal so im Krimi sieht, dass man sagt, das ist in Osteuropa, das ist in Russland oder so. Nein, gar nicht. Das ist wirklich, das sind polnische Konten, das sind spanische Konten, das sind französische Konten. Also das ist, dahinter steht eine Riesenindustrie und die Täter dahinter, da arbeiten wir dran, um die zu identifizieren. Im Moment kann ich dazu noch keine Aussage machen, weil es einfach zu komplex ist und das ist hochkriminell.
Wenn also hohe oder große Renditen und finanzielle Vorteile im Raum stehen, da sagen Sie, da sollte man generell wachsam sein. Also ganz vorsichtig bei solchen Angeboten schon per se lieber erstmal die Finger davon lassen.
Genau. Im Prinzip haben wir ja immer das gleiche Prinzip. Wir haben das bei diesen Geldanlagen, wenn man da eine hohe Rendite hat. Wir haben das bei den Fake-Shops, da sind die Angebote für Waren, das sind Knallerpreise. Da freut man sich, dass man so ein super Angebot hat. Also immer, wenn bei Ihnen im Kopf, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, das Belohnungssystem angeht und Sie sagen, hier habe ich jetzt ein Schnäppchen gemacht, dann sollten Sie eigentlich bösgläubig werden und sich selber hinterfragen, kann das denn alles so sein, wie es ist.
Sie hatten gerade eben diese Fake-Shops angesprochen. Das ist ja gerade jetzt auch eben während der Corona-Zeit ein großes Problem, dass immer mehr Fake-Shops ja auch auftreten, die mit wahnsinnigen, Sie hatten es gerade gesagt, wahnsinnigen Angeboten locken, zu Schnäppchenpreisen. Wie gehen da die Betrüger genau vor? Also sie stellen, sagen zum Beispiel, wir haben hier Desinfektionsmittel für einen schmalen Preis.
Genau, da werden Produkte angeboten, die eine hohe Nachfrage im Moment haben. Also Desinfektionsmittel, vor einem Jahr waren das Produkte, die jeder haben wollte. Als die Corona-Krise-Pandemie ihren Anfang nahm, wollte jeder Desinfektionsmittel haben. Schutzausstattungen für Corona. Mittlerweile werden Impfungen für Corona im Netz gehandelt. Wenn wir jetzt mal von Corona weggehen, dann so Artikel aus dem Elektronikbereich, Computerausstattung, Softwareausstattungen. Also all das, was hochpreisig ist, wo eine hohe Nachfrage dahinter steht und wo sich der Bürger ein gutes Geschäft erhofft.
Sie hatten gerade, das finde ich sehr spannend, Sie hatten gerade gesagt, gerade Corona-Impfungen werden jetzt auch gehandelt. Wie kann man sich das vorstellen? Zu welchen Preisen werden die denn dann im Internet auch angeboten?
Die Preise sind unterschiedlich. Wir haben das jetzt gesehen, bis zu 6.000 Euro Corona-Impfungen, dass man zum Beispiel eine Reise in ein osteuropäisches Land bekommt, in den ehemaligen Jugoslawien, zum Beispiel in den serbischen Bereich, und dass man dann dort eine Personalie bekommt, eine Identität, die in der dortigen Impfreihenfolge eine Priorisierung findet. Also zum Beispiel wird man dann kurzerhand Pressevertreter und die Pressevertreter sind dort in den Ländern in der Impfpriorisierung ganz vorn. Und wenn man dann so ein Pressevertreter ist, soll man so eine Impfung bekommen. Da sage ich auch immer Vorsicht, vielleicht klappt das auch, vielleicht. Aber was machen Sie denn, wenn das nicht klappt? Dann haben Sie Ihre 6.000 Euro bezahlt und dann brauchen Sie aber bei uns eigentlich auch nicht mehr ankommen und sagen, ich möchte hier Anzeige erstatten, weil genau das ist ja immer so dann der schmale Grat. Bin ich mir bewusst über das, was ich da tue oder eben nicht? Also ist das alles auch so rechtmäßig? Bei Fake-Shops, ganz anderes Thema, da natürlich Anzeige erstatten.
Wie erkenne ich denn oder woran erkenne ich, dass es sich um unseriöse Anbieter handelt? Denn auch die Angebote in Fake-Shops, die wirken ja zumindest erstmal täuschend echt. Und man kriegt ja auch die Angebote zum Beispiel über die sozialen Medien dann gespielt. Was gibt es da Merkmale, die einen hellhörig machen müssten?
Ja, also das ist eine gute Frage, die bekommen wir auch immer wieder. Kann ich auch von einem eigens erlebten Beispiel von vor 2-3 Wochen erzählen. Die Antwort ist, sie erkennt es gar nicht. Also auch ich als jemand, der damit täglich betroffen ist, befasst ist, erkenne es nicht. Ich wollte mir vor kurzem eine Digitalkamera kaufen. Ich kann das mal ruhig hier so erzählen. Es war ein unschlagbares Angebot. Der Preis war um die Hälfte günstiger, als es im Normalfall kosten würde. Dieses Angebot habe ich bei Amazon gefunden. Und bei Amazon denkt man ja eigentlich, da ist alles gut. Weil mir das Angebot aber so gut vorkam, habe ich die Zahlungsweise geändert und habe die Zahlungsweise auf Rechnung umgestellt. Normalerweise ist mein Konto bei Amazon so eingestellt, dass Amazon gleich abbuchen kann, wenn ich etwas dort bestelle. In dem Fall bin ich aber, ich sage jetzt mal, bösgläubig geworden, weil das Angebot einfach zu gut war. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich sage, hier, da können Sie es vielleicht erkennen. Wenn die Rendite zu groß ist, wenn das Angebot zu gut ist, als wahr zu sein, seien Sie vorsichtig. Ich habe das auf Rechnungszahlung umgestellt. Erfahrungsgemäß ist es auch immer so, dass die Betrüger, dass solche Angebote kurz vorm Wochenende rauskommen, Donnerstag, Freitag oder dann am Wochenende Samstag, weil dann viele Mitarbeiter bei der Polizei, bei Amazon, also da, wo die Shops sind, nicht erreichbar sind, sodass sie keine Möglichkeit haben, im ersten Impuls zumindest nachzufragen, ist das alles plausibel, ist das alles richtig. Ich hatte das an einem Samstag bestellt, habe dann an einem Sonntag eine E-Mail bekommen, dass das der Kauf auf Rechnung so nicht funktioniert, dass das, weil das Angebot so super ist und ich solle doch bitte meine Kreditkartendaten hinschicken. Das habe ich natürlich nicht gemacht und habe mir gedacht, dann warte ich lieber noch mal bis Montag und rufe am Montag da mal an, weil der Anbieter dieser Kamera war ein Behindertenheim. Und dieses Behindertenheim, das gibt es auch tatsächlich und die bereiten Produkte auf und verkaufen aufbereitete Produkte wieder. Die hatten eine super Bewertung, die hatten auch nicht nur eine super Bewertung, die hatten ein paar hundert super Bewertungen. Also dieser ganze Shop sah plausibel aus. Als ich dann dort angerufen habe in dieser Behindertenwerkstatt und gefragt habe, ob denn diese Kamera da zu kaufen ist, kam schon das ganze Leid der Mitarbeiterin, die tat mir auch schon leid, als ich da angerufen habe, weil sie sich gleich entschuldigte und sagte, dass sie gehackt worden ist. Also in dem Fall ist es dann nämlich so, das war ein seriöser Shop eigentlich, er war aber gehackt und man hat über das Wochenende die Seriosität des Shops ausgenutzt, um Geld einzutreiben. Und die Mitarbeiterin hatte mir dann auch gesagt, dass durchaus viele Kunden ihre Kreditkartendaten angegeben haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie erkennen es, glaube ich zumindest, nur an dem guten Preis, der eigentlich nicht sein kann.
Na gut, dann sind ja gerade Sie sagen natürlich jetzt diejenigen, die ja da den professionellen Blick haben und dann auch schon geschärft sind auf Tricksereien dann im Netz. Das heißt aber, eine Empfehlung ist dann lieber auf Rechnung dann eben die Bezahlung angeben und eben nicht leichtfertig gleich sozusagen in Vorkasse gehen oder auf eben dann per Kreditkarte zu bezahlen. Genau. Das ist auch eine Möglichkeit, um sich wirkungsvoll zu schützen.
Genau. Also zwei und dann noch die Plausibilitätskontrolle, also dass ich nochmal bei dem Anbieter versuche, einen anderen Kontaktweg außer den in dem Webshop oder der E-Mail, dass ich mal versuche anzurufen, dass ich mal einen persönlichen Kontakt aufnehme. Ist nicht immer ein Garant dafür. Wenn ich zu dem Beispiel der Bitcoins komme, wenn Sie da anrufen, da kriegen Sie auch tatsächlich Kundenberater an. Da gibt es ganze Callcenter, die damit beschäftigt sind, die Anrufe entgegenzunehmen und plausible Erklärungen zu geben, warum das alles so gut ist, wie es dargestellt wird. Aber trotzdem, Sie haben es richtig zusammengefasst, Kauf auf Rechnung und versuchen Sie Kontakt aufzunehmen und versuchen Sie das nochmal, ich sage immer so gegen zu prüfen. Versuchen Sie nochmal so einen zweiten Blickwinkel drauf zu machen. Geben Sie das mal im Internet ein. Geben Sie mal ein, wenn Sie so eine Bitcoin-Anlage haben und das Unternehmen dazu. Und dann noch das Stichwort Erfahrung zum Beispiel. Dann kriegen Sie schon oft ganz, ganz viele Hinweise.
Ich möchte vielleicht noch auf ein Beispiel zu sprechen kommen, weil das jetzt ja auch gerade viele, vielleicht auch kleine Unternehmen betrifft. Das ist der Missbrauch bei den Soforthilfen, die Bund und Länder für gebeutelte Unternehmen in der Corona-Krise ja jetzt zur Verfügung stellen. Und Kriminelle versuchen ja auch mit Fake-Websites Daten von Antragstellern zu erbeuten, die ja dringend auf die öffentliche Hilfe auch angewiesen sind. Wie läuft das ab?
Riesenproblem. Das läuft sehr differenziert ab. Ich glaube, da haben wir auch staatlich, also ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wir mehrere Geschädigte haben. Einmal wir als Steuerzahler, die Soforthilfen ja irgendwie am Ende bezahlen müssen. Wir sind die Geschädigten. Es sind die Geschädigten, die den Antrag stellen und am Ende gar kein Geld bekommen. Die Kriminellen programmieren zum Teil Webseiten, die aussehen, als ob sie von einer staatlichen Einrichtung sind, von einem Bundesland sind, wo man den Antrag stellen kann, klauen dort an der Stelle dann die Antragsdaten und stellen mit den abgefischten, geklauten Antragsdaten selber einen Antrag. Und dann sind sie als Antragsteller zweimal geschädigt. Einmal, sie kriegen die Soforthilfe nicht, obwohl die absolut notwendig ist in der heutigen Zeit. Das ist ja echt schwierig gerade. Und mit ihren Daten wird auch noch Missbrauch betrieben. Jetzt im Moment wird der Missbrauch dann betrieben, also im aktuellen. Sie kriegen, wenn sie Pech haben, sogar noch ein Verfahren an Hals wegen Subventionsbetrug und können eigentlich gar nichts dafür. Und ihre Daten sind trotzdem weg. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Daten nach all, wenn wir diese Corona-Pandemie irgendwann hoffentlich mal überstanden haben, was dann mit den Daten passiert. Also da haben wir ganz große Bauchschmerzen mit.
Eine ganz miese Masche. Man sieht ja jetzt, Sie haben es mit wahnsinnig komplexen Systemen zu tun. Es gibt ja in der Regel nicht nur den einen Täter, der sich durch eine raffinierte Betrugsmasche ausdenkt und die auch technisch umsetzt, sondern es ist ein Geflecht aus ganz vielen Tätern, aus kriminellen Dienstleistern, die sich da tummeln und die sich ja auch zum Teil nur digital kennen. Wie gehen Sie denn bei den Ermittlungen überhaupt vor?
Also Sie haben es richtig formuliert. Ich würde es vielleicht nochmal ganz kurz versuchen zu erklären, was da überhaupt für eine Struktur hinter ist. Zunächst einmal der Gedanke, dass wir davon ausgehen, also wir als Ermittlungsbehörden, und da kann ich aber auch für weltweit die Ermittlungsbehörden sprechen, dass wir davon ausgehen, dass man mit Cybercrime seit 2003 mehr Geld verdient als mit dem Drogenhandel. Nur mal um so eine Vorstellung zu bekommen, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Allein in Deutschland wird pro Jahr ein Schaden durch Cybercrime von 110 Milliarden Euro produziert. Und das zeigt schon, welche Komplexibilität dahinter steht. Das ist also eine ganze, ich würde schon fast sagen, Industrie, die sich da herausgebildet hat.
Und die Tendenz ist ja, nehme ich mal an, steigend. Also man kann ja davon ausgehen, dass das einfach noch viel mehr, also noch zunehmen wird.
Genau, auf jeden Fall. Das erleben wir ja jetzt. Es hat einen Wandel in den letzten 4 bis 6 Jahren in dieser Cybercrime-Branche stattgefunden, hin zur absoluten Professionalität. Wir nennen das Crime as a Service, also man bietet Kriminalität in einem Modulbaustein an, und Sie hatten das dann eben schon gesagt, die Täter, die kennen sich gar nicht untereinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Corona-Soforthilfe beantragen möchte und ich weiß gar nicht, wie das geht, dann setze ich mich halt an meinen Rechner, gehe in das Internet, gehe in irgendwelche Foren, also nicht in irgendwelche, schon in spezielle Foren, wo ich weiß, dass da diese Kriminalität angeboten wird, und frage da einfach mal nach, wer kann mir eine Software programmieren, die so aussieht, oder eine Internetseite, bleiben wir mal bei einer Internetseite, wer kann mir eine Internetseite programmieren, die so aussieht wie eine staatliche Internetseite, so dass ich die anbieten kann, damit irgendjemand bei mir, also bei dem derjenige, der die halt anbietet, die Soforthilfe beantragt. So, dann melden sich Programmierer in diesem Forum und sagen, ich kann das machen, kostet 5.000 Euro. Dann bezahlt man die 5.000 Euro, dann habe ich die Internetseite. So, dann stelle ich in diesem Forum die nächste Frage und sage, wer kann denn mir diese Internetseite im Internet auch tatsächlich anbieten, also einen Provider, so dass sie auffindbar ist. Und wenn ich bei Google Soforthilfe eingebe, dass ich das als Suchmerkmal in den obersten Zeilen finde. Dann sagt auch wieder jemand, ja, ich kann das, kostet, keine Ahnung, 3.000 Euro. Und so geht das immer weiter. Wenn Sie dann das Geld haben, also wenn jemand die Soforthilfen beantragt und Sie haben diese Personalie, dann stellen Sie wieder die Frage in dem Forum, wer kann denn mir das Geld einsammeln für die Soforthilfe? Das heißt also, Sie als Täter haben die Vorstellung, wie Sie diesen Soforthilfebetrug durchführen wollen, und Sie koordinieren eigentlich nur wie so eine Spinne im Netz die einzelnen Handwerksschritte, so will ich es mal ausdrücken. Und sie werden gar nicht aktiv tätig. Also sie tauchen im klassischen Sinne der Verbrecherbekämpfung gar nicht so auf, sondern sie sind der Vermittler der einzelnen Dienstleistungen. Und die Dienstleister untereinander, die kennen sich gar nicht. Jetzt haben Sie ja gerade gefragt, wie gehen wir vor bei den Ermittlungen? Genau das macht es so schwierig. Wenn wir jemanden haben, der das Geld zum Beispiel abholt, dann nennen wir den Finanzagenten. Wenn wir den festnehmen, den Finanzagenten, dann kann der uns nur sagen, ich weiß es nicht, ich habe den Auftrag aus dem Netz bekommen, der Auftraggeber heißt Donald Duck, also hat irgendeinen Nickname, und ich sollte das Geld auf ein Konto auf den Cayman Islands überweisen. Dann können wir im ersten Moment erstmal denken, ja, der erzählt uns eine Geschichte, weil bisher ist es traditionell so, Verbrecher kennen sich, ne, die Verbrecherbande, aber nein, das ist keine Geschichte, das ist Realität, die kennen sich wirklich nicht. Also unsere Ermittlungen werden sehr komplex, und wir müssen ein umfassendes Netz spannen der Ermittlungsarbeit und müssen versuchen, all diese Zusammenhänge zu erkennen und zueinander zu bringen.
Zumal ja auch die Spuren noch meistens ins Ausland führen. Sie hatten es ja auch vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, Sie haben ja dann auch, müssen sehr eng zusammenarbeiten mit Polizeibehörden im Ausland, mit Europol, mit Interpol. Das macht das Ganze ja noch mal viel komplizierter und komplexer.
Genau. Und das ist eine Dynamik, die schon herausfordernd ist. Also die digitale Welt ist ja sehr schnelllebig. Die Kriminalität in der digitalen Welt ist sehr schnelllebig. Und auf der anderen Seite haben wir überall souveräne Staaten. Und die souveränen Staaten haben souveräne Gesetzgebungen, was ja auch absolut in Ordnung ist. So, und jetzt kommen wir aber mit souveränen Staaten, die sind schwerfälliger. Wir sehen das jetzt auch in der Bewältigung der Corona-Krise. Wenn wir nun mal sehen, die Regeln in Europa zwischen den einzelnen Ländern zu den Corona-Regeln, wie bekommt man die Pandemie im Griff, ist ein gutes plastisches Beispiel. Und für uns ist es im Prinzip genauso erlebbar. Die Taten, die sind ruckzuck passiert, die sind innerhalb von wenigen Stunden abgewickelt. Und dann müssen wir aber mit allen souveränen Staaten in Kontakt treten, müssen die Rechte Rechtmäßigkeit prüfen, müssen gucken, ist die Tat, die bei uns in Deutschland strafbar ist, ist die in dem anderen Land, wo der Täter gegebenenfalls sitzt, strafbar. Dann sitzen die Täter ja nicht nur in einem Land, die Finanzagenten sitzen meinetwegen in Frankreich, der Programmierer sitzt meinetwegen in Großbritannien und der Provider, also der die ganzen Sachen zur Verfügung stellt, ins Netz hochlädt, der sitzt in Spanien. Und wir müssen jetzt alle Länder miteinander koordinieren. Das gelingt auch. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber da müssen wir auch selbstkritisch sein. Wir sind natürlich nicht so schnell wie die Taten in ihrer Ausführung.
Wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass Sie dann den Internetbetrügern auf die Spur kommen? Also, dass man ihnen tatsächlich auch so einen Betrug dann nachweisen kann und sie dann auch tatsächlich die Täter in ihre Fänge dann geraten?
Schwierige Frage. Die ist deswegen so schwierig, weil wenn wir die Kapazität haben, also die personelle Kapazität und uns ein Phänomen annehmen können und in dieses Phänomen tief einsteigen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort zum Erfolg kommen, sehr hoch. Also die würde ich jetzt persönlich, ohne dass ich es wissenschaftlich begründen kann, bei über 80% einschätzen. So ein Verfahren ist aber langwierig. Ich habe das gerade eben alles schon beschrieben. Und Sie können mal davon ausgehen, dass wir so 1,5 bis 2 Jahre brauchen, vom Anfang bis zum Ende, um so ein Verfahren, ich sage das jetzt mal ganz einfach, rund zu machen. Also bis man eine Festnahme eines Täters dabei hat. Das ist aber eine Kapazitätsfrage, weil es sind so viele Straftaten, so viele Mitarbeiter haben wir gar nicht. Und ich glaube, jetzt könnte man sagen, ja, dann schafft doch einfach so viele Stellen und so viele Mitarbeiter. Aber ich glaube, das ist so komplex und so vielfältig, dann müssten wir Zehntausende von Mitarbeitern haben.
Vielleicht
und dann,
einfach, um ein paar Straftaten mal zu nennen. Wir haben es ja mit Betrug zu tun, wir haben es mit Diebstahl zu tun, möglicherweise. Wir haben, vielleicht nennen Sie vielleicht einfach mal so ein bisschen, mit welchen Straftaten Sie an sich schon vielleicht eben sich beschäftigen müssen.
Also es ist eigentlich in der Masse ist es der Betrug. Das hört sich erstmal wenig an, ist aber tatsächlich sehr, sehr viel. Also der Computerbetrug. Dann haben wir den Warenkreditbetrug für den Fake-Shops zum Beispiel. Dann haben wir im Online-Banking. Also Online-Banking, da ist ganz oft der Computerbetrug mit drunter erfasst. Das heißt also, wenn ich irgendeine Online-Banking-Identität klaue und dann Geld abziehe. Corona-Hilfen, das sind jetzt gerade Subventionsbetrug. Also im Kern immer irgendwelche Betrugsstraftaten und in Kombination mit Geldwäsche. Also wir reden da wirklich von Millionen. Das ist echt viel.
Was ist eigentlich jetzt aus Opfersicht? Sie haben vielleicht haben gemerkt, dass Sie einem Betrüger in die Falle getappt sind und wahnsinnig viel Geld verloren haben und kommen jetzt zu Ihnen, melden den Schaden. Kriegen Sie Ihr Geld jemals wieder?
Nein, also in den seltensten Fällen. Wir schaffen das schon, Geld wieder zu bekommen. In einem letzten Verfahren, in dem wir sehr erfolgreich waren, da haben wir die Hälfte des Geldes wiederbekommen. Also da ging es Ausgangssachverhalt um 450.000 Euro und so 200.000 Euro konnten wir tatsächlich noch einsammeln. Aber ansonsten dreht sich das Geld halt auch wahnsinnig schnell. Also das wird von einem Konto auf das nächste überwiesen, dann wird es in Bitcoin umgewandelt und dann wird es sehr technisch. Dann gibt es so Bitcoin-Mixer. Ich will das jetzt technisch auch gar nicht erklären, aber Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie einen großen Eiswürfel nehmen, den in einen Eiscrasher rein tun. Der Eiscrasher crasht das halt alles und dann haben Sie Crash-Eis. Wir kennen aber nur den Eiswürfel oben und können auch nur den Eiswürfel den Täter zuordnen. Und wenn dann unten Crash-Eis liegt, dann wissen wir nicht mehr unbedingt, welcher Eisschnipsel gehört jetzt zu der Straftat und welcher gehört zur anderen Straftat. Also da werden dann ganz viele Eiswürfel nämlich in den Crasher reingemacht. Das Geld stammt aus verschiedenen Straftaten und wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir ordnen das der Straftat da zu oder und der Straftat. Also das ist ein unheimliches Geflecht an Finanzmarktstrategien. Das ist schon Wahnsinn. Also wir haben da auch Respekt vor und auf der Gegenseite sitzen sehr intelligente Menschen.
Vielleicht möchte ich zum Schluss jetzt doch noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was, wie gesagt, auch noch mal an sich einen Tag füllen könnte, aber was jetzt vielleicht während der Corona-Pandemie noch mal eine neue Dimension auch erlangt, das ist das Thema Betrug beim Online-Dating. Jetzt haben ja viele auch Zeit, Kontakte sind nicht möglich, sitzen zu Hause und sind aber auch darauf angewiesen, vielleicht eben Kontakte über das Internet dann herzustellen und zu halten. Und da sind ja auch viele Betrüger unterwegs, die genau diese Situation ausnutzen. Und Sie waren jetzt gerade bei in der Sendung Aktenzeichen XY zu Gast und hatten auch den Fall einer Frau vorgestellt, die genau über ein Online-Dating-Portal dann quasi auch an Betrüger geraten ist und in die Falle getappt ist. Vielleicht kann sie dann noch mal kurz schildern, worum es da genau ging.
Also in dem Fall ging es konkret darum, die Frau war sehr lange allein, hatte also sehr lange keinen Partner, über mehrere Jahre. Und in einem Dating-Portal hat dann jemand halt Kontakt zu ihr aufgenommen und hat recht schnell eine emotionale Abhängigkeit geschaffen, also Liebesbekundungen gemacht, hat es also geschafft, die Dame für sich zu gewinnen. Ist ja auch Zielrichtung, genau das sucht man ja auch. Also das ist ja auch erstmal nachvollziehbar. Und hat dann aber angefangen, auch nach Geld zu fragen. Und das Geld hatte, diese Fragen nach Geld waren in langen Geschichten vorbereitet, sodass sie auch plausibel klangen, diese ganzen Anfragen nach Geld. Und weil das jetzt die große Liebe war und man endlich jemanden gefunden hat, mit dem man ja irgendwann mal zusammen sein möchte, hat die Dame auch im guten Wissen und Gewissen das Geld auch an den Gegenüber gezahlt. Und leider hatte der aber nie die Absicht, sich wirklich zu verlieben, sondern hat es nur auf das Geld abgesehen. Und das ist sehr häufig. Und das haben wir aber auch nicht nur bei Frauen, also dass Frauen auf Männer hereinfallen. Die Männer, die dann dort scheinbar als potenzielle Partner auftreten, das sind oft so Geschäftsmänner oder Soldaten. Also da werden Bilder ausgetauscht mit Männern, die im Anzug sehr adrett aussehen, sehr einen hohen Status suggerieren oder eben Soldaten, die in einer Uniform dort auftreten, was also schon Eindruck erstmal macht und toll aussieht. Umgedreht haben wir das bei Männern, die Frauen suchen, auch. Da gibt es dann Bilder von insbesondere jungen Frauen, die leicht bekleidet sind, die ein gewisses Sexappeal haben und ausstrahlen. Und da wird dann suggeriert, dass die Frauen irgendwann nach Deutschland kommen möchten zu den Männern und dort da wirklich eine Beziehung aufbauen möchten. Die fragen dann zum Beispiel nach Geld für die Flugtickets, damit die Frau nach Deutschland reisen kann. Oder die fragen nach Geld, weil angeblich der Staat verlangt, dass die Frauen nachweisen müssen, dass sie Geld haben, um einen Staatenwechsel vollziehen zu können und nach Deutschland einreisen können. Also das ist auch sehr perfide. Das ist richtig schlimm, was da passiert. Und da wird auch so viel Geld abgezockt von Menschen, die ja eigentlich nur eine Sehnsucht haben nach Zweisamkeit. Und diese Sehnsucht wird sowas von ausgenutzt, das ist schon böse.
Die Täter verstehen es ja auch sehr geschickt, das Vertrauen aufzubauen, so dass man jetzt auch gar nicht sagen kann, das ist relativ schnell erkennbar, dass dort gleich auch ein Missbrauch im Raum steht. Gibt es da sonst irgendwie ein bestimmtes Muster? Sind einige anfälliger für Betrug eben auf diesem Wege als andere? Was sind Ihre Erfahrungen?
Also bestimmte Muster ja, in der Art und Weise der Darstellung des Gegenübers. Also so wie ich es gerade gesagt hatte, wenn ein potenzieller männlicher Partner einen hohen Status suggeriert, dann sollte man schon aufmerksam werden. Das Problem ist aber, dass diese ganzen Kontaktaufnahmen und diese Beziehungsanbahnung über Wochen, Monate, zum Teil über Jahre geht. Das heißt also, es wird wirklich eine emotionale Abhängigkeit geschaffen. Und wenn Sie da in dieser emotionalen Abhängigkeit drin sind, dann den Blick zu weiten und einen Perspektivwechsel einzunehmen, das ist super schwer. Als Außenstehender kann man natürlich sagen, wie doof bist du, dass du da Geld hinüberweist. Keine Frage, das ist auf den ersten Blick auch schnell gesagt. Aber wenn man sich das anguckt, über wie viele Zeit, also über wie viele Monate das aufgebaut wird, dieses ganze Konzept, dann ist das schwierig. Eine Signalwirkung sollte es haben, wenn es um Geld geht. Und dann sind wir, da merken Sie schon, da drehen wir uns im Kreis. Das ist überall das Gleiche. Immer wenn es um Geld geht, da würde ich dann sagen, hier muss man aufmerksam werden. Und wenn mich jemand drum bittet, dass ich ihm ein paar tausend Euro überweise und ich kenne den eigentlich gar nicht, also nur virtuell, dann sollte man zumindest mal versuchen, aufmerksam zu werden.
Das ist ja sehr schambehaftet. Das heißt, nicht immer wenden sich wahrscheinlich Opfer dann auch an Sie, weil sie sich einfach auch schämen und ihre Geschichte gar nicht erzählen wollen. Aber trotzdem ist es ja sinnvoll, das dann eben auch zur Anzeige zu bringen. Aber auch hier, welche Chancen gibt es denn da überhaupt, den Tätern auf die Spur zu kommen? Welche Mittel haben Sie da?
Also wir haben da schon Mittel. Hier ist es auch wieder eine Frage der Ressource. Die Frage hatten Sie vorhin gestellt und da fällt mir gerade ein, dass ich die gar nicht so ganz richtig wahrscheinlich beantwortet habe. Sie haben ja gefragt, was können wir machen? Wie ermitteln wir? Und da will ich das mal nochmal versuchen, hier einzubauen. Also wir versuchen dann schon, solche Identitäten gegebenenfalls zu übernehmen, um dann mit dem Täter, mit der Gegenseite in Kontakt zu kommen und über diese Kontakte, die wir dann haben, Identifizierungen von den Tätern vorzunehmen. Wie wir das genau machen, das möchte ich jetzt hier an der Stelle natürlich nicht darstellen. Aber eins soll dabei auch deutlich werden, wenn die Kriminellen tätig sind, können sie sich auch nicht immer sicher sein, dass sie ein Opfer an der anderen Seite haben, sondern es kann auch sein, dass die Polizei da ist. Ich weiß, wir waren da in der Vergangenheit auch nicht immer dabei, aber ich hatte ja auch gerade erzählt, wie wir die Strukturen ändern. Und diese Strukturen werden ja nicht nur hier bei uns in Braunschweig, in der Polizeidirektion Braunschweig geändert, sondern in ganz Niedersachsen und auch bundesweit werden die Strukturen geändert. Und ich glaube auch, dass da die Ermittlungsbehörden insgesamt auf dem richtigen Weg sind und dass das in der Zukunft auch immer schwieriger wird, also dass wir irgendwann auch auf Augenhöhe mit den Tätern da agieren. Und wenn die Täter sich dann nicht sicher sein können, ob das jetzt ein Opfer ist auf der Gegenseite oder eben ein Polizist, ein Ermittler, dann sind wir schon auf einem guten Weg.
Ja, man sieht, es ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Und es entwickeln sich ja auch immer neue Betrugsmaschen, sodass wir wahrscheinlich vielleicht auch im nächsten Jahr hier wieder sitzen können und uns über die neuesten Tricks und Maschen der Betrüger unterhalten können. Vielleicht ganz zum Schluss auch noch wirklich ganz kurz und knapp gefasst von Ihnen die dringenden Appelle an die Bürger, an diejenigen, die möglicherweise eben auch und auch leicht, wie wir gesehen haben, Opfer von Internetbetrug werden könnten. Was sagen Sie, was ist am wichtigsten?
Also am wichtigsten ist informiert sein. Wie kann ich mich informieren? Es gibt eine sehr gute Seite von einem Kollegen von uns aus dem LKA Niedersachsen auf der Internetseite www.polizei-prävention.de. Die finde ich richtig spitze, die Seite. Wir haben da keine Aktien dran. Ich denke auch immer wieder drüber nach, wie wir uns daran beteiligen können. Aber brauchen wir gar nicht, weil er macht da so eine gute Arbeit. Und da sind alle aktuellen Phänomene sind darin erfasst. Und wenn Sie da regelmäßig reingucken, und damit meine ich jetzt nicht jeden Tag, sondern vielleicht mal einmal im Monat, alle zwei Monate, dann wissen Sie eigentlich, welche Maschen so unterwegs sind. Und wenn Ihnen dann solche eine Masche entgegenkommt, dann gehen bei Ihnen schon mal die Alarmglocken an. Also informiert sein. Wenn es um Geld geht, seien Sie vorsichtig. Große, hohe Renditen, fragen Sie erst mich. Vielleicht können Sie das Geld mir geben. Vielleicht kann ich das besser anlegen. Also Spaß beiseite. Wenn Sie merken, das ist zu schön, um wahr zu sein. Hohe Renditen, super Angebote. Nein, seien Sie vorsichtig.
Okay, vielen Dank. Vielleicht noch, wenn Sie tagtäglich im Beruf ja mit solchen Betrugsmaschen konfrontiert sind, bewegen Sie sich besonders vorsichtig im Netz? Sind Sie zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken oder bei WhatsApp oder sagen Sie dann eher im
Also ich glaube, ich bin einer der größten Fans des Internets. Ich bewege mich sehr viel im Internet. Ich bewege mich auch auf den sozialen oder in den sozialen Medien. In den sozialen Medien bewege ich mich aber mit einer anderen Identität. Also mit einer virtuellen Identität. Das heißt, da werden Sie mich unter meinem Namen so nicht finden. Das heißt also, ich gehe da schon sensibel mit um und mache mir Gedanken darüber, was ich da erreichen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram unterwegs bin, dann ist das die Zielrichtung von Instagram halt, aber nicht die Zielrichtung von Mario Krause, der als Ermittler hier durch die Welt geht. Die Chancen des Internets sind riesengroß, die Digitalisierung ist gewaltig. Ich finde das auch spannend in unserer Zeit, was hier passiert. Ich glaube, dass wenn man in 200, 300 Jahren auf die Menschheit zurückblickt, dann wird man sagen, das war eine Zeit des Umbruches, wie damals zur Reformation von Luther. Also ich finde es super spannend und wir haben jetzt über viele Gefahren gesprochen, aber wenn man wachsam ist, dann sollte man es eigentlich auch hinkriegen und die Chancen des Netzes nutzen.
Das ist ein schöner Schlusspunkt. Ganz herzlichen Dank, Herr Krause, für dieses spannende Gespräch und die Einsichten und vor allen Dingen auch für die persönlichen Beispiele, die Sie genannt haben und die ja dann auch hellhörig machen, dass man sehr bewusst vielleicht im Internet dann eben auch unterwegs ist. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns waren und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass Sie uns zugehört haben und wir freuen uns, Sie wieder bei der nächsten Folge von Tatort Niedersachsen begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.